Wir lesen die Verse 5 bis 11. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war, welcher, als einer, der sein Dasein in der Wesensgestalt Gottes hat, nach Überlegung das Gleichsein mit Gott nicht wie einen Schatz betrachtete, der um jeden Preis ergriffen und festgehalten werden musste, sondern sich selbst entäußerte, da er die Wesensgestalt eines Sklavendieners annahm, den Menschen ähnlich wurde, und als er in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden war, erniedrigte er sich selbst, denn er wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Darum erhöhte Gott ihn auch über die Maßen und gab ihm aus Gnade einen Namen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen möchten, derer, die im Himmel und derer, die auf der Erde und derer, die unter der Erde sind. Und jede Zunge das Bekenntnis zum Ausdruck bringe, dass Jesus Christus Herr sei, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters. In diesen Versen bekräftigt der Apostel seinen Aufruf, den er in den ersten vier Versen ergehen ließ. Er bittet die Gemeinde, die Christen in der Gemeinde zu Philippi, gleicher Gesinnung zu sein. Das heißt, es sollen nicht verschiedene Meinungen da sein, verschiedene Einstellungen. Es soll eine gemeinsame Liebe herrschen und eine gemeinsame Erkenntnis. In unserer Zeit der Toleranz hält man das für sehr wichtig, dass wir die Meinung des anderen stehen lassen. Es ist aber ein Unterschied, ob ich den anderen Menschen erkenne, trotz dessen, dass er eine andere Meinung hat, oder ob ich zugebe, dass seine Meinung richtig ist, oder sie einfach toleriere. Ich darf nur die Wahrheit tolerieren als Wahrheit, aber ich darf einen Menschen tolerieren, der die Unwahrheit sagt, weil es nicht an mir liegt, die Sache in die Hand zu nehmen. Manchmal liegt es an uns innerhalb der Gemeinde, aber auch dann sind wir nicht Polizisten. Wir sind tolerant in Bezug auf Personen, aber wir sind intolerant in Bezug auf alles, was von der Wahrheit abweicht. Und Christen haben sich der Wahrheit verpflichtet. Und sie schulden es ihrem Herrn, der die Wahrheit ist und vertritt, dass sie die Wahrheit lieben. Und wenn Paulus in 1. Korinther 13 sagt, die Liebe glaubt alles, dann ist dieses die Fortsetzung von dem, dass die Wahrheit, dass die Liebe es mit der Wahrheit zu tun hat. Die Liebe glaubt nicht der Lüge. Sie glaubt alles im Rahmen des Wahrheitsbereiches. Das kleine Wörtchen alles ist nie absolut in der Heiligen Schrift, sondern ist ein Wort, das ein gewisses Feld beschreibt. Das heißt, dieses Feld hat immer einen Rahmen, alles innerhalb eines begrenzten Raumes. Wenn ich zum Beispiel sage, Gott kann alles, dann ist das nicht absolut. Denn Gott kann nicht im absoluten Sinne alles. Er kann zum Beispiel sich selbst nicht widersprechen. Er kann nicht sündigen. Es gibt einige Dinge, die Gott nicht tun kann. Ich darf also nicht sagen, das ist im absoluten Sinne so, dass Gott alles tun kann. Man muss also etwas vorsichtig sein mit diesem Wort alles. Das ist vielleicht eins der missbrauchsten Wörter in der Heiligen Schrift. Und wenn es heißt, die Liebe glaubt alles, dann ist das nicht ein Plädieren um Toleranz, sondern die Liebe glaubt der Wahrheit. Die Christen haben sich der Wahrheit verpflichtet. Und in diesem Raum sollen sie einer und der gleichen Meinung sein. Aber wessen Meinung soll hier geteilt werden? Denn eine Gruppe von Menschen kann ja eine Meinung vertreten, die ganz anders ist als die Meinung in einer anderen Gruppe. Und beide Gruppen wären innerhalb ihrer Gruppe gleicher Meinung. Welche Meinung soll nun vertreten werden und soll nun die sein, der man gleich denkt? Diese Frage beantwortet Paulus ab Vers 5. Es ist die Meinung von Jesus Christus, die Einstellung von Jesus Christus. Gleichzeitig bekräftigt er seinen Aufruf mit dem kleinen Wörtchen denn. Zweierlei wird hier erreicht mit den Versen ab Vers 5. Paulus bekräftigt seinen Aufruf, gleicher Meinung zu sein, weil Jesus uns ein Beispiel gegeben hat, von Bereitschaft, sich zu unterwerfen und den untersten Weg zu gehen. Und dies ist die Haltung, die wir einnehmen sollten. Aber gleichzeitig zeigt uns auch Paulus, wie Jesus gedacht hat und gehandelt hat. Und dies ist die Meinung, die wir annehmen sollten. Dies ist ein, wie wir manchmal sagen, christologischer Text. Er zeigt uns nicht nur die demütige Einstellung von Jesus Christus, sondern gibt uns einige grundsätzliche Wahrheiten, auf die wir nicht verzichten könnten, wenn wir eine Christologie, das heißt eine Lehre von Jesus Christus, dem Messias Gottes, aufstellen. Hätten wir Philipper Kapitel 2 nicht, dann würden wir einiges in einer biblischen Dogmatik über Jesus vermissen. Philipper Kapitel 2 gibt uns wesentliche Aussagen über eine Lehre des Messias Gottes. Also lesen wir diese Verse und versuchen wir zu verstehen, wie Paulus diese Wahrheiten benutzt, um eine Einmütigkeit in dem Kreis in Philippi herbeizuführen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war. Er weist also hin auf Jesus Christus. Dabei erinnert er daran, erstens, wer Jesus Christus war, zweitens, wie Jesus Christus dachte und drittens, wie Jesus Christus handelte. In Vers 6 werden die ersten zwei Fragen beantwortet. Aber ich lese noch einmal Vers 5. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war. Und was war das für eine Gesinnung? Wer war denn Jesus Christus? Denn es ist nicht unerheblich, wenn wir an eine Gesinnung denken, dass wir fragen, wer ist es, der diese Gesinnung hat? In diesem Fall ist es der, der ein Recht hatte, über alle anderen zu bestimmen und zu verlangen, dass alle anderen sich nach ihm ausrichten. Nun will Paulus sagen, wenn der bereit war, auf seine Ehre zu verzichten, dann sollten auch wir, die wir ihn bekennen und ihm nachfolgen wollen, dann sollten auch wir bereit sein, auf unsere Ehre zu verzichten. Denn darauf kommt es sehr stark an, ob wir gleicher Gesinnung sind, ob wir bereit sind, auf unsere Ehre zu verzichten. Wer war denn Jesus Christus? Vers 6. Welcher als einer, der sein Dasein in der Wesensgestalt Gottes hat. Jesus Christus war und ist. Der Grundtext will uns wissen lassen, dass das nicht nur damals so war, sondern geblieben ist. In diesem Text geht es nicht darum, dass Jesus aufhörte, Gott zu sein. Er war Gott und blieb die ganze Zeit Gott. Und das ist wichtig zu wissen in diesem Text. Denn es ist Gott, der als Gott den niedrigen Weg geht. Das ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen. Der höchste Gott hat uns hier ein Beispiel gegeben. Jesus war nichts weniger, denn der ewige Gott. Er wurde auch nicht in Ewigkeit geboren, wie einige Theologen uns immer wieder sagen wollen. Er hatte nie einen Beginn, auch nicht, wenn dieser Beginn ewig sein sollte. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich selbst, denn Geburt heißt nun eben, einen Anfang zu haben. Und von einer ewigen Geburt zu sprechen, wie man das in der Theologie tut, ist eigentlich im Grunde unsinnig. Aber weil es nun, weil man behauptet, das stünde so in der Bibel, dann will man es natürlich glauben. Und auch wenn wir etwas in der Bibel nicht verstehen, sollten wir bereit sein, es zu glauben. Aber nun verhält es sich so, dass die Bibel das nicht sagt, dass Jesus ewiglich geboren wurde. Sie sagt auch nie, dass er in Ewigkeit irgendwann einmal geboren wurde. Weder das eine noch das andere. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus in der Zeit geboren wurde. Aber in der Ewigkeit, bevor er geboren war, hat er sich nie verändert. Er hat sich nicht allmählich verändert von Gott zu Sohn. Er war immer derselbe. Und auch als er geboren wurde, war er immer noch Gott. Paulus beschreibt uns hier, wie er eine andere Gestalt annahm, aber das ursprüngliche Wesen nie aufgab. Wir müssen hier unterscheiden zwischen Wesen und Gestalt. Wesen ist, was Jesus war und geblieben ist. Was ist das mit seiner Gestalt? Da haben wir es mit seiner Herrlichkeit zu tun. Mit seiner Größe, mit seiner Ehre. Einer, der sein Dasein hatte in der Wesensgestalt Gottes. Das heißt, wenn wir an sein Wesen denken, dann war er Gott selbst. Und was hat er jetzt gedacht? Das ist, was er ist oder war, als dieses sich zutrug. Was hat er jetzt gedacht? Wie hat Jesus gedacht? Lassen Sie mich etwas genauer übersetzen. Oder lesen, was ich übersetzt habe. Welcher nach Überlegung das Gleichsein mit Gott nicht wie einen Schatz betrachtete, der um jeden Preis ergriffen und festgehalten werden musste. Ich glaube, Luther übersetzt Raub. Stimmt das? Das ist schade. Es handelt sich hier nicht um einen Raub. Jesus, er hieß damals natürlich nicht Jesus, er war Gott, aber als er Gott im Himmel war, hat er nichts geraubt gehabt. Es gehörte ihm. Er hat nicht festgehalten an seiner Gottheit wie ein Raub. Natürlich kann man einen Raub so festhalten. Es geht hier nicht um einen Raub. Es geht hier um einen Schatz, den man ergreifen kann und festhalten kann. Nur natürlich war die Herrlichkeit, die Jesus im Himmel hatte, ein Schatz. Und er hätte ihn festhalten können. Aber er hat ihn aufgegeben. Nicht sein Wesen, sondern die Ausstrahlung bzw. die Herrlichkeit seines Wesens. Die war er bereit aufzugeben. Was heißt das? Nun will ich nicht einen Vortrag halten über das Wesen Gottes. Aber es ist wichtig, einiges zu unterscheiden. Den Charakter Gottes und die Größe Gottes. Im Charakter blieb Jesus dasselbe. Er blieb heilig und er blieb Liebe. Das sind die zwei Pole im Charakter Gottes. Und um diese Pole sammeln sich andere Eigenschaften. Die haben sich nie geändert. Jesus blieb vollkommen Liebe. Wenn Johannes sagt, Gott ist Liebe, dann bezieht sich das auch auf den Sohn und auf den Heiligen Geist. Sie sind Liebe und sie sind Licht, das heißt Heiligkeit und Gerechtigkeit. Der Charakter Jesu hat sich nicht gewandelt. Aber die Größe Jesu wandelte sich in einem gewissen Sinne. Nicht im Wesen, sondern was die Herrlichkeit betrifft. Jesus als Gott war groß. Das heißt, er war allmächtig, er war allwissend und er war allgegenwärtig. Nun verzichtete er auf den Gebrauch dieser Eigenschaften, nicht auf die Eigenschaften selbst. Er blieb im Wesen allmächtig. Aber er verzichtete auf den Gebrauch der Allmacht und machte sich abhängig vom Vater und dem Heiligen Geist, den anderen zwei in der Dreieinigkeit. Aber er hätte aus eigener Kraft alles tun können, was er hier auf der Erde getan hat. Aber gerade diese Verbindung mit dem Vater und dem Heiligen Geist zeigt auch, wer er wirklich war. Das ist ein Thema für sich, aber das muss man wissen. Zweitens, er war allwissend. Er wusste alles. Auch als er hier auf der Erde war. Aber er verzichtete auf den Gebrauch der Allwissenheit. Sodass diese Eigenschaft, beziehungsweise die Allwissenheit, latent war. Wir könnten vielleicht das mit einem Schlaf vergleichen. Wenn Sie sich heute Abend schlafen legen, dann sind Sie dieselbe Person, die Sie jetzt sind. Es ändert sich nichts an Ihnen, an Ihrem Wesen. Aber Sie gebrauchen nicht Ihre Fähigkeiten. Sie werden latent. Aber sobald Sie erwachen, sind Sie wieder imstande, Ihre Fähigkeiten zu gebrauchen. Jesus hätte jederzeit seine Fähigkeiten abrufen können. Und wenn er sagt, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, ich als Sohn weiß das nicht, das weiß nur der Vater im Himmel, dann war das in jener Zeit, als er auf seine Allwissenheit verzichtete. Und dennoch war er imstande, alles zu wissen, das ist immer wieder durchgebrochen, sodass er eigentlich vieles wusste im Voraus, er wusste, wer ihn verleugnen würde und so weiter. Das blieb also in einem gewissen Rahmen. Aber er hat verzichtet auf den ständigen Gebrauch seiner Allwissenheit. Wir können das nicht alles verstehen, aber so viel, glaube ich, können wir sagen. Und dann war er allgegenwärtig im Geiste, aber nicht im Leib. Und so verzichtete er auf seine Allgegenwart in einem gewissen Sinne. Er lernte, was es hieß, sich auf einen Raum zu beschränken. Das heißt, er erfuhr das. Er wusste immer schon, was das war. In dem Sinne hat er nicht gelernt, aber er hat das erfahren. In diesem Sinne hat er das gelernt. Wie er auch den Gehorsam lernte, nicht weil er ungehorsam war, sondern weil das seine Erfahrung war. Lernen heißt, eine Erfahrung machen. Jesus Christus war also der lebendige Gott, der ewige Gott, der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige. Aber er verzichtete auf die Ausübung dieser Eigenschaften seiner Größe. Aber er verzichtete nicht auf seinen Charakter. Also seine Herrlichkeit, das heißt seine Größe, die konnte er zurücklassen. Natürlich auch den Raum seines Bedientseins. Er konnte verzichten auf den Dienst der Engel und die Anbetung der Engel im Himmel. Hier auf der Erde wurde er auch bedient, aber nicht so wie im Himmel. Er kam also in diese Welt. Das fing aber an in einem Denken, das im Himmel geschah, bevor er Mensch wurde. Und Paulus will sagen, wir Christen und auch ihr in Philippi, wenn ihr miteinander eines Sinnes sein wollt, dann müsst ihr anfangen zu denken. Ihr müsst anfangen, eine gewisse Einstellung einzunehmen. Welche denn? Die von Jesus. Und die beschreibt er hier. Und wenn diese Einstellung einmal da ist, dann ist das Handeln nicht mehr weit weg. Dann kann man einsteigen in das Handeln. Was hat denn Jesus getan? Das haben wir im zweiten Teil in Vers 7. 7 und 8. Erstens, er entäußerte sich. Das heißt, er legte die Herrlichkeit ab. Er legte das Äußere ab. Sein Wesen behielt er, aber das Äußere, die Herrlichkeit, den Lichtglanz, das Große legte er ab, entäußerte sich selbst. Zweitens, da er die Wesensgestalt eines Sklavendieners annahm. Jetzt war er zweierlei. Er war immer noch Gott, hatte die Wesensgestalt Gottes, aber hat hinzugenommen die Wesensgestalt eines Sklavens. Wie kam das zum Ausdruck, dass er Sklave wurde? Nicht nur Knecht, wirklich Sklave und Diener, ein Sklavendiener. Wie kam das zum Ausdruck, dass Jesus Sklave war? Vielleicht kann ich hier ein wenig ausholen. Im Hebräerbrief wird ein Text aus den Psalmen zitiert. In Hebräer 10 heißt es, der Sohn sagt zum Vater, wenn er dabei ist, in die Welt zu kommen, siehe, ich komme, oder er geht, deinen Willen zu tun, einen Leib hast du mir bereitet. Das ist aber ein Psalmwortzitat. Dieses Zitat aus dem Psalmen liest sich dort aber anders. Das Ohr hast du mir geöffnet. Wie kommt nun der Schreiber dazu, oder wie kommt Jesus dazu, zu sagen, zu zitieren, den Leib, einen Leib hast du mir gegeben, wenn der Psalmist eigentlich sagt, das Ohr hast du mir geöffnet? Das ist für uns zunächst nicht verständlich, bis wir 2. Mose 21 lesen. In 2. Mose 21 ist der Beginn der Auslegung der 10 Gebote. In diesem Sinne, dass Gott selbst jetzt zeigt, wie das aussieht, wenn die 10 Gebote eingehalten werden im Volk Israel. Und da beginnt er mit einer sehr interessanten Ausführung über den Sklaven. Das scheint also gar nicht sinnvoll zu sein zunächst, dass man hier anfängt, die 10 Gebote auszulegen. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Denn hier fängt Gott an, die 10 Gebote auszulegen. Dies ist eine Regelung, die eigentlich schildert, was Gott selbst getan hat, als er anfing, dieses Gesetz unter Menschen auszuleben. Das hat ja Jesus getan, an unserer Stelle. Deshalb dürfen wir auch frei hinausgehen. Jesus hat 2-mal das Gesetz gehalten. Zuerst hat er es in Gehorsam ausgelebt und dann hat er das Strafgesetzbuch auf sich genommen und hat unsere Strafe für unseren Ungehorsam noch auf sich genommen. Was ist das in 2. Mose 21? Da ist die Rede von einem Israeliten, der aus irgendwelchen Gründen Sklave geworden ist. Wenn wir hinter die Kulissen schauen oder den Hintergrund betrachten, dann dürfen wir voraussetzen, dass dieser Israelit irgendwo ungehorsam gewesen ist, gesündigt hat, gefehlt hat, denn normalerweise brauchte ein Israelit nie Sklave zu sein. Wenn er das Gesetz einhielt und vor Gott in Frömmigkeit lebte, dann blieb er ein freier und gesegneter, von Gott reichlich gesegneter Mann. Wir sehen also, wir haben hier einen Mann, der schuldig geworden ist. Nicht von ungefähr ist er Sklave. Und jetzt ist er einmal Sklave und er dient einige Zeit. Und vielleicht kann er nach gegebener Zeit, das war vorgeschrieben, frei werden. Aber inzwischen hat er dieses Los gern. Und vielleicht noch, heißt es, hat er ein Mädchen lieben gelernt. Vielleicht ist sie auch Sklavin, aber sie ist noch nicht so weit, frei zu werden. Was soll er jetzt tun? Wenn er heiratet, dann bleibt sie Sklavin und er ist frei, aber das geht kaum. Dann kann er nicht machen, was er will. Aus irgendeinem Grunde, weil es Liebe zum Sklavenherrn ist oder Liebe zu einer Frau, die er in dieser Zeit gewonnen hat, das sind 2 Möglichkeiten, die angegeben werden. Aus welchem Grund immer noch? Er entscheidet sich, ich will Sklave bleiben. Wenn das geschieht, was macht man dann? Dann soll er zum Türpfosten gehen. Stellen Sie sich vor, man ginge jetzt zur Tür und ich würde mein Ohrläppchen gegen die Wand der Tür legen und jetzt würde man ein Loch durch mein Ohrläppchen bohren. Das ist, was man gemacht hat. Das Ohr hat man geöffnet, nicht hier, wo wir hören, sondern hier unten, das Ohrläppchen. Das war ein Zeichen, dass man Sklave war. Vielleicht hat man auch etwas reingetan, wir wissen nicht, das heißt, ich wenigstens weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war das die Öffnung des Ohrs. Es war ein Zeichen, dass er Sklave war. Das Zeichen, dass der Sohn Gottes Sklave wurde, war sein Leib. Sein Leib war für ihn das, was das geöffnete Ohr für einen Israeliten war, wenn er Sklave wurde. Jesus war Sklave in seinem Leib. Deshalb stellt Paulus dieses in Apposition, das heißt auf dieselbe Ebene. Dass er Sklavendiener wurde, heißt, dass er Mensch wurde, den Menschen ähnlich wurde. Ende Vers 7. Das ist die Form seines Sklaveseins. Er wird also Mensch. Wie ein Mensch. Warum menschenähnlich? Ist er nicht wirklich Mensch gewesen? Doch. Ähnlich, weil er nicht die Sünde annahm. Er hatte unseren Leib von der Maria, aber er hat nie die Sünde der Maria übernommen. Auch nicht von Josef, auch von keinem anderen. Er blieb vollkommen rein, aber er teilte unseren Leib, unseren, die wir Sünder sind. Wir kommen zu Vers 8. Und als er in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden war, interessant, man sah, dass er ein Mensch war. Warum? Weil Jesus sich zu sehen gab. Er blieb nicht in einer Ecke. Er hat sich nicht zurückgezogen. Jesus hat sich als Mensch exponiert. Er ließ sich mit einem Menschen verwechseln. Er ließ die Menschen den Schluss ziehen, hier ist Jesus von Nazareth, ein Mensch. Das ließ er zu. Er ließ das Missverständnis zu, dass er nur Mensch sei. Und exponierte sich auch in dem Sinne, dass er alles auf sich nahm, was Menschen trifft. Wie Menschen miteinander umgehen, in der Rauheit und so weiter. Er hat das auch als Kind erlebt, dass er rau behandelt wurde. Kinder können ja ganz besonders kriminell sein, bevor sie erzogen sind. Und wenn sie nie erzogen werden, dann bleiben sie so. Jesus hat dieses an sich erlebt. Er hat sich exponiert. Und ich finde, das ist ein weiteres Handeln, das wir zur Kenntnis nehmen sollten. Viertens, er erniedrigte sich selbst. Er war schon Mensch und das war eine ganze Menge von Niedrigkeit. Er exponierte sich selbst, ließ sich behandeln, wie man Menschen behandelt. Und jetzt erniedrigt er sich selbst noch mehr. Warum? Er ist auf dem Wege zum Kreuz. Er nimmt unsere Sünden auf sich. Und diesen Weg geht er bis zum Ende. Und das ist der Tod. Das könnten wir noch als ein fünftes hinzutun. Er stirbt. Das ist für Jesus ein Handeln. Ein aktives Handeln. Wussten Sie das? Jesus ist nicht das Leben genommen worden. Das wäre passiv. Jesus starb aktiverweise. Nein, er hat sich nicht das Leben genommen, wie man heute wähnt. Und damit also den Suizid, den Selbstmord, rechtfertigen will. Jesus hat ja auch Selbstmord im idealsten Sinne getan, heißt es. Nein, Jesus hat nicht Selbstmord begangen. Er hat sein Leben aber freiwilligerweise abgegeben, hat es als Opfer auf den Altar Gottes gegeben. Und als er rief, mein Gott, oder sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dann gab er seinen Geist Gott hin. Er hatte sich als Opfer dargelegt, die 3 Stunden, als er die ganze Ewigkeit für eine ganze Menschheit schmeckte. Nicht erst später in der Hölle. Am Kreuz ist er Opfer für uns. Am Kreuz stirbt er den Ewigkeitstod. Danach ist er nie mehr in der Hölle. Die Bibel sagt das auch nirgends. Das Glaubensbekenntnis, das falsch übersetzt wurde, das hat mir Brunz einmal auch bestätigt. Das sagt es. Aber es ist auch seitdem wohl korrigiert worden. Heute, wenn ich mich nicht irre, sagt man nicht Hölle, wenigstens in einigen Kreisen oder Kirchen, sondern Hades, und das ist schon besser. Aber Hades ist nicht Hölle. Hades ist der Raum des Todes überhaupt, schließt auch das Grab ein, da haben die Jehovaszeugen recht. Es ist nicht nur der Raum nach dem Tode, schließt alles ein, was mit dem Tod selbst zu tun hat. Nicht nur der Ort, wo die Toten oder die Verstorbenen sind. Es ist der Todesbereich, nicht nur der Totenbereich. Jesus ist aber nicht in der Hölle gewesen. Jesus hat am Kreuz unsere Sünden getragen. So sagt es Petrus, so sagt es Jesaja. Petrus zitiert Jesaja. Er ging bis in den Tod, den leiblichen Tod, den ewigen Tod. Und das war Niedrigkeit. Er ging bis zum Äußersten, hat alles geschmeckt, das es zu schmecken gab, an Zorn Gottes, an Verlassenheit Gottes. Mich bewegen immer wieder die Worte Luthers, die er ausruft am Ende einer mehrstündigen Meditation über den Tod Jesu. Gott von Gott verlassen. Wer kann das fassen? Krummacher erzählt uns das. Gott von Gott verlassen, das können wir nicht fassen. Aber das ist, was Paulus hier beschreibt. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns zurückversetzen und wir sind jetzt in Philippi und der Brief ist jetzt von Epaphroditus geliefert worden. Und jetzt wird er dort in der Gemeinde gelesen. Vielleicht gerade von Epaphroditus, vielleicht von einem anderen. Vielleicht hat Epaphroditus gern verzichtet auf das Lesen, weil es ihn persönlich betraf. Auf jeden Fall wird jetzt der Brief gelesen. Wir sind jetzt hier bei diesem Text. Was meinen Sie, haben die Philipper gedacht? Hören wir noch die ersten Worte dieses Kapitels. Seid doch bitte, macht meine Freude voll und seid gleicher Gesinnung. Ein jeder von euch sehe nicht nur auf das Seine, sondern auf das Andere. Denkt so, wie Jesus dachte. Und jetzt beschreibt er. Er war Gott und ist immer noch Gott, der ewige Gott. Und dann Schritt für Schritt geht er runter, bis in den Tod. Haben die Philipper das vergessen, was er hier sagen wollte? Denken die, Paulus unterrichtet uns hier über Theologie von Christus? So langsam hat der Lesende nicht den Text gelesen. Die werden immer noch den Zusammenhang im Ohr haben. Den Zusammenhang. Wenn ich das so hier beschreibe, dann dauert es fast eine ganze Stunde. Und inzwischen haben sie vergessen, was in den ersten vier Versen steht, nicht wahr? Und dann sind wir so beschäftigt mit diesen Versen 8 und 9, dass wir nicht mehr im Ohr haben. Aber lesen Sie den Text noch einmal durchgehend, fortlaufend. Und dann versuchen Sie, die ersten vier Verse im Ohr zu behalten. Dann lernen wir, merken wir, dass Paulus hier eigentlich etwas im Hinterkopf hat. Die Philipper sollen nicht nur zur Kenntnis nehmen, eine neue Information bekommen, sondern wenn sie wirklich Nachfolger Jesu sind, dann sind sie verpflichtet, so zu denken und so zu handeln, wie Jesus dachte und handelte, auch wenn sie nicht das sind, was Jesus ist. Denn Jesus ist einer von uns geworden, damit wir wie er würden. Nun heißt es in Vers 9 ist schon die Erhöhung. Das ist ein weiteres Bemühen des Paulus, seine Worte in 1 bis 4 zu bekräftigen. Wir haben hier in einem gewissen Sinne einen einheitlichen Text in den Versen 5 bis 11. In einer anderen Hinsicht haben wir zwei Abschnitte. Was die ersten vier Verse betreffen, haben wir eigentlich zwei Abschnitte hier. Paulus tut zweierlei, um die ersten vier Verse zu bekräftigen, zu unterstreichen. Um es den Christen in Philippi leichter zu machen, zu gleicher Gesinnung zu kommen. Erstens weist er hin auf die Erniedrigung unseres Herrn. Das ist, was Jesus selbst tat. Zweitens weist er hin auf das, was der Vater tat, mit Jesus. Nun wird von der Erhöhung unseres Herrn gesprochen, aber das ist eine Handlung Gottes des Vaters. In den Versen 9 bis 11 werden vier Fragen beantwortet. Die erste Frage lautet, wer erhöhte Jesus Christus? Die Frage ist einfach zu beantworten. Darum erhöhte Gott ihn. Gott hat ihn auch erhöht. Zwei Wörter geben uns oder leiten uns in den Grund ein. Und das ist die zweite Frage. Warum wurde Jesus Christus erhöht? Warum hat Gott, der Vater, den Sohn erhöht? Zwei Wörter weisen darauf hin. Das kleine Wörtchen auch, das mit den vorhergehenden Versen 5 bis 8 verbindet. Und ganz besonders das erste Wort, darum. Darum. Weil Jesus, und wer war Jesus? Gott. Weil Gott bereit gewesen ist, diesen Weg nach unten zu gehen. Gleicher Meinung zu sein, heißt bereit zu sein, sich zu demütigen. Sich selbst in Frage zu stellen. Immer wieder zu fragen, Habe ich denn die richtige Einstellung? Habe ich die richtige Auffassung? Das sind zweierlei, aber beide gehören zur Einmütigkeit in der Gemeinde. Darum, wegen der Verse 5 bis 8, die gilt es dann wieder zu bedenken. Die dritte Frage, wie wurde Jesus Christus erhöht? Erstens, immer noch Vers 9, über die Maßen. Jetzt geht's wieder in die Unendlichkeit. Es geht über das Maß hinaus, alle Grenzen hinaus. Epheser Kapitel 4, Vers 10. Über alle Himmel hinweg, wo kein Raum ist, wo kein Ende ist, wo keine Zeit ist, das heißt Ende der Zeit, über alles Messbare hinaus. Dort geht er hin. Der Hebräerschreiber sagt, in den Himmel, zur Rechten des Vaters, der kein Ende seines Wesens kennt. Da ging er hin. Gott hat ihn dort wieder hingerufen, gleichsam. Gott hat ihn dort erhöht. Und zweite Antwort auf die Frage, wie wird er erhöht? Gott gab ihm einen Namen. Und gab ihm einen Namen, der über allen Namen ist. Nun rätseln die Theologen, was ist der Name, wie heißt er denn eigentlich? Und ich finde das müßig eigentlich. Ich habe das auch getan, aber ich habe gemerkt, die Antwort liefert uns nicht die Schrift. Sie bleibt sie uns schuldig, wenn wir das unsere Frage ist. Es geht hier wohl auch nicht um eine Vokabel. Name kann eine Vokabel sein. Mein Name heißt Herbert, mein Vorname. Das ist eine Vokabel, eine willkürliche eigentlich, wie jede Vokabel in einer Sprache willkürlich ist. Dieselbe Vokabel kann in einer anderen Sprache etwas ganz anderes bedeuten, nicht wahr? In dem Sinne willkürlich. Aber in diesem Fall handelt es sich nicht um eine Vokabel, scheint mir, sondern um eine Stellung. Um einen Ruf, Namen in diesem Sinne. Jesus bekommt einen Ruf, einen Namen, eine Ehre, die höher ist, denn die Ehre aller anderen Namen. Er wird also über alle anderen Namen gestellt. Und wie wird ihm dieser Name gegeben? Er wird ihm geschenkt. Dasselbe Wort, das wir schon in Kapitel 1 hatten. Es ist uns geschenkt worden, zweierlei, an Jesus zu glauben und zweitens für ihn zu leiden. Dasselbe Wort. Es ist Jesus geschenkt worden, das ist sein Erbe, das ist seine Belohnung, weil er bereit war, diesen Weg zu gehen, diese Ehre zu bekommen. Das führt uns schon zum vierten. Wozu wurde Jesus Christus erhöht? Das haben wir in den Versen 10 und 11. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen möchten. Das ist das Erste. Damit man sich vor Jesus beugen sollte. Jeder sollte sich vor Jesus beugen. Wer ist nun jeder? Paulus macht das allumfassend. Die Erde ist das Maß bzw. die Stelle, bei der er beginnt. Das, was über der Erde ist, das heißt im Himmel, das sind die Wesen, die im Himmel wohnen, die Engel. Die beugen sich vor dem Herrn Jesus. 1. Petrus 3, letzter Vers. Er ist aufgefahren gen Himmel und Engel, himmlische Boten, dienen ihm. Sie haben ihn dort begrüßt und sicherlich vor ihm sich verneigt, gebeugt. Aber Menschen auf der Erde sollten sich verbeugen vor Jesus Christus. Das fällt manch einem so schwer. Auch Paulus musste einmal im zweifachen Sinne, nicht nur in einem Sinne, vom hohen Ross runtergeholt werden. Und auch jeder von uns muss das. Und wenn wir nicht heruntergeholt werden, von selbst kommen wir wohl nicht runter. Und manch einer in dieser Welt sitzt noch auf seinem Ross und verbeugt sich nicht. Wenn er das nicht freiwilligerweise tut, auf einen Ruf hin, der ihn überwältigt, wie Paulus überwältigt wurde, dann wird er einmal samt dem Ross, auf dem er sitzt, geschlagen werden. Und er muss sich verbeugen. Was wird das für eine Überraschung sein? Ich denke da an unsere Politiker. Wollen die von Jesus was wissen? Berücksichtigen sie Jesus? Ich weiß nicht, verbeugt unser Kanzler seine Knie mal ab und zu und bittet um Weisheit? Wir wissen, welcher Kirche er angehört. Heißt das etwas in seinem Leben? Ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Was macht der Herr Genscher? Was machen die anderen Politiker? Was machen unsere Behörden in Karlsruhe und Ettlingen? In Stuttgart beten die? Hier und dort hört man, hat es ernste Christen, die Jesus Christus lieben und ihn als Herrn anerkennen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Vielleicht nicht zuletzt, weil es so wenige sind. Wir sollten für alle beten. Sicherlich auch, damit sie sich bekehren. Aber die Politik, das heißt, die Richtung der menschlichen Gesellschaft wird doch meistens von Menschen gemacht, und so sagt uns das schon die Bibel, von Menschen, die nicht Gott anerkennen wollen. Das ist doch die Seltenheit, dass eine Gesellschaft, schon ein Dorf oder ein Volk, fast ganz Gott ehrt. Hier und da gibt es, beziehungsweise hat es das gegeben. Aber das ist eine große Seltenheit. Was wird das für eine Überraschung sein eines Tages, wenn man seine Knie beugen muss vor dem, den man hier auf der Erde einfach ignorierte, vielleicht noch verspottete, aber man hat ignoriert ihn meistens. Man darf ihn einfach nicht nennen. Und dann heißt es, Menschen, die unter der Erde sind, das sind die Verstorbenen, sie sind begraben. Und das ist ein Zeichen davon, dass sie von der Oberfläche der Geschichte, der Zeit verschwunden sind. Aber sie sind nicht verschwunden, sie sind irgendwo. Ihre Geister müssen nicht unter der Erde sein. Aber die Bibel versteht Menschen, die gestorben sind, als Menschen, die begraben sind. Auch wenn sie verbrannt sind, im Allgemeinen gelten sie als begraben. Deshalb sagt Jesus, eines Tages werde ich ihn auferwecken. Es wird heißen, die kommen aus den Gräbern hervor. Nun wissen wir, nicht alle Leute sind in den Gräbern, aber das ist ein allgemeiner Ausdruck für verstorben sein. Menschen, die verstorben sind, werden auferstehen. Mir scheint, die Auferstehung ist hier angesprochen. Menschen, die unter der Erde sind, heute Gestorbene sind, die werden noch einmal aus diesem Bereich hervorkommen und Jesus anbeten müssen. In der Auferstehung wird jeder sich vor ihm verbeugen müssen. Wenn er es nicht vorher tut, dann wird es spätestens bei dem hohen, großen weißen Thron geschehen. Jetzt haben wir eine weitere Antwort, warum Gott Jesus erhöhte. Die haben wir im ersten Teil von Vers 11. Damit jede Zunge das Bekenntnis zum Ausdruck bringe. Der Grundtext ist hier etwas sorgfältig in der Formulierung. Man muss es sprechen. Man muss es sagen. Nicht nur irgendwie innerlich anerkennen. Das muss über die Lippen gebracht werden. Das muss gesagt werden. Jesus Christus ist Herr. Vielleicht haben Sie von einem Bibellehrer oder irgendwie hat sich das theologisch rumgesprochen, dass hier von freiwilligem Bekenntnis die Rede ist. Ich finde das nicht im Text. Hier geht es grundsätzlich, egal wie man dazu steht, man wird das tun. Viele werden es nicht freiwilligerweise tun. Das heißt, an dem Tage werden sie es wahrscheinlich schon freiwillig tun, denn sie sind ja in einer Situation, wo sie wissen, er ist Herr. Aber nicht heißt es, dies ist nicht ein Vers, die Allversöhnung begünstigt. Ist das klare Sprache? Dieser Vers will nicht sagen, dass eines Tages alle Menschen schließlich freiwillig, das heißt bereit sein werden, Jesus Christus anzuerkennen. Und dann sind sie auch dabei. Nein, nicht so. Es gibt ein Bekenntnis, das im Zeichen des Gerettetwerdens steht. Aber das wird heute gemacht. Davon spricht Paulus im Römer Kapitel 10, in den Versen 9 und 10. Wer das heute tut, der wird somit gerettet. Aber eines Tages, nachdem alle Gelegenheiten vorbei sind, wird noch eine Gelegenheit sein, Jesus Christus als Herrn zu bekennen. Aber diese muss man ausnutzen. Und die führt nicht zur Rettung, sondern ist das Tor zur ewigen Verlorenheit. Das ist beim Gericht. Und das Letzte, Warum hat Gott Jesus Christus erhöht? Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Deshalb. Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Warum kam Jesus in die Welt? Um Gott zu verherrlichen. Und auch wir sollten uns demütigen und den Weg unseres Herrn gehen. Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das hat Gott sehr viel Ehre eingebracht. Warum? Weil er es war, der diesen ganzen Weg plante. Also hat Gott die Welt geliebt, dass Jesus gesandt wurde. Gott war es, der Jesus sandte. Wir brauchen Jesus nicht, um die Liebe des Vaters zu gewinnen. Und wir brauchen auch keine Maria, um die Gunst des Herrn Jesus zu bekommen. Es ist der Vater im Himmel und Jesus im Himmel und der Heilige Geist. Die haben sich das schon längst ausgeklügelt, wie Gott gerecht sein konnte und liebend uns retten konnte. Gott wird hierdurch verherrlicht, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Nun heißt es in Vers 12 wieder, darum. Was ist die Schlussfolgerung? Jetzt kommt er wieder zurück zu seiner Aufforderung. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, als wir bei 1,27 begannen, dass wir in den Versen 1,27 bis 2,16 eine Aufforderung haben, eine dreifache. Lassen Sie mich das Ihnen zeigen jetzt, wo wir zum letzten Teil dieses Teils kommen, zum letzten Abschnitt dieses Hauptteils. In Vers 27 bis Ende des Kapitels 30 wohl, da haben wir den ersten Teil dieser Aufforderung. Die Aufforderung selbst ist in Vers 27, wandelt würdig der guten Botschaft Christi. Und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 1, also. Gibt es also entsprechend, da wird fortgesetzt, nicht etwas ganz Neues. Die Verse 1 bis 11 in Kapitel 2 schließen sich Kapitel 27 an, sind also eine Neuauflage dieser selben Aufforderung. Und jetzt heißt es in Vers 12, wo wir zum dritten Abschnitt kommen, darum. Und hier kommen wir wieder zurück zur Klarformulierung dieser ursprünglichen Aufforderung von 1,27. Es geht darum, dass die Christen eine Lebensweise führen, die der Heilsbotschaft entspricht. Darum, meine Geliebten, so wie ihr alle Zeit gehorchtet, nicht allein als solche, die in meiner Gegenwart waren, tut es jedoch jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. So leitet er diesen dritten Abschnitt seiner Aufforderung ein. Darum, warum? Weil Jesus bereit war, diesen Weg zu gehen. Er war gehorsam. Es heißt, wo war das? In Vers 8. Denn er wurde gehorsam bis zum Tode. Der ganze Weg war ein Gehorsamsweg. Es war Gott, der ihn geboten hatte. Und Jesus war gehorsam. Er wurde gehorsam, heißt nicht vom Ungehorsam zu Gehorsam, sondern er beschritt den Weg, der für ihn ganz neu war. Er war ja nie gehorsam gewesen. Er war der Gebietende gewesen. Und jetzt hat er sich dem Vater unterstellt und lernt per Erfahrung, was es heißt, den Gehorsamsweg zu gehen. Und diesen geht er bis zu Ende, bis in den Tod. Und dann wird er erhöht. Und nun ist er wieder der Gebieter. Wir sollen auch den Gehorsamsweg gehen. Und Paulus, der an Christi statt spricht, denn Paulus sagt, was ich schreibe, schreibt Christus. Deshalb kann er vom Gehorsam sprechen. Gehorcht mir. Dies ist stärker als in Vers 1 oder in den ersten Versen. Da ruft er auf und sagt, erfüllt meine Freude und so weiter. Aber hier spricht er im Klartext. Ich wünsche, dass ihr das tut. Ich gebiete euch, seid mir gehorsam. Und dann werdet ihr dem Herrn gehorsam sein. Aber er nennt sie Geliebte. Und das motiviert auch. Er liebt sie. Er ist nicht hart mit ihnen. Er zeigt ihnen nur, was es heißt, den Weg des Evangeliums zu gehen, den Weg Jesu zu gehen. Kein anderer Weg entspricht dem Evangelium. Kein anderer Weg. Dies ist nicht nur ein Weg für bessere Christen. Dies ist ein Weg für jeden Christen. Es ist nicht christlich, anders zu leben, als was Paulus hier beschrieben hat. Dies hat mit Rettung zu tun, sagt Paulus in diesen Versen. Wie lautet die grundsätzliche Aufforderung? Bewirkt mit Furcht und Zittern eure eigene Rettung. Ich habe erkennen müssen, nach manchen Jahren des Auslegens, dass Luther doch nicht so verkehrt hatte in seiner Übersetzung. Auswirken, ja, es ist die Rettung, die wir erfahren haben, aber es geht schon um die Bewährung. Bleibt dabei. Bewirkt eure eigene Rettung. Das heißt, jeder ist verantwortlich für sich selbst. Bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das wollen viele Christen nicht hören. Wenn das nicht hier so in unserem Text stünde und man das einfach so in seiner Predigt sagen würde, könnten viele Christen auf die Gedanken kommen, ja, sie gehen über die Schrift hinaus. Das ist nicht biblisch. Man braucht sich nicht mehr zu fürchten. Furcht ist nicht in der Liebe und so weiter. Und Zittern, das brauchen wir uns schon gar nicht. Ob ich das verstehen kann oder nicht, es gilt, sich zu fürchten. Und es lohnt sich einmal über diesen Begriff Furcht nachzudenken. Was heißt es, Gott zu fürchten? Der Begriff des Respektes ist da drin. Nur, ich habe gemerkt, wenn man Respekt anstatt Furcht sagt, dann ist das Thema bald erledigt und Leute gehen wieder zur Tagesordnung über. Als ob das schon bei ihnen so wäre. Und sie haben noch lange nicht mitbekommen, was es heißt, zu respektieren. Es heißt, anzuerkennen als Autorität. Nach wem richten Sie sich aus? Wenn Sie Autofahrer sind und Sie würden jetzt auf der Straße nach Karlsruhe fahren und würden jetzt feststellen, dass vor Ihnen ein Streifenwagen fährt. Und auf der Seite, wenn es eine Zweibahnstraße ist, fährt ein Streifenwagen. Und hinter Ihnen fährt ein Streifenwagen. Und auf der rechten Seite steht noch ein Polizist. Wie würden Sie dann fahren? Würden Sie dann anders denken bzw. sich fühlen oder verhalten, als wenn Sie auf freier Straße wären und schon lange kein Auto gesehen hätten? Aber Sie wüssten, es gäbe dennoch eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Sie wissen, was ich meine. Sie respektieren die Polizei. Sie fürchten sie. Sie anerkennen sie als ein Faktor in ihrer Ausrichtung, in ihrem Verhalten. Und was ist jetzt die letzte Autorität im Leben eines Menschen? Saddam Hussein meint wohl, er sei es im Irak, nicht wahr? Und so gibt es manch einen Menschen, der sagt, ich bin der letzte Faktor des Fürchtens im Volk. Wie ich mich verhalte, zeigt, nach wem ich mich letztlich ausrichte. Heute hatten wir ein sehr schönes Gespräch bei einem Besuch und da erzählt mir der Bruder, wie sein Seelsorger, der war Wilhelm Busch gewesen, gesagt hatte, wer zum Militär kommt, zum Bund, damals war das wohl etwas anderes, also zur Reichswehr? Wehrmacht, ja. Wenn er Christ ist, muss er am ersten Tage, nicht am zweiten, dann zu spät, am ersten Tage die Bibel auf den Tisch legen. Und er erzählte mir, das war schwer für mich. Ich kam zum Dienst und gleich am ersten Tag die Bibel auf den Tisch zu legen, das war schwer. Warum? Was kämpft da in der Seele? Die Frage, nach wem werde ich mich ausrichten? Das ist eine Handlung, die man tut. Man legt eine Bibel. Aber was das bedeutet, wissen wir, ja? Das spricht von einer Autorität. Vor einigen Wochen oder Tagen eigentlich vielleicht besuchten wir ein Ehepaar und er erzählt, er war schon in einigen Stellungen gewesen. Und dann sagt er jedes Mal, wenn ich irgendwo antrete, beziehungsweise es kommt in eine höhere Stellung und er hat einen neuen Chef, dann macht er sofort klar, wer er ist. Ich bin Christ. Und ich werde mich als Christ hier verhalten. Ob denn das passt oder nicht, jetzt wissen sie es, ja? Dann wissen die Leute, wo sie mit ihm dran sind. Er sagt, das ist so leichter, als wenn man das später mal vielleicht entdeckt. Man macht klar, wen man letztlich fürchtet. Nun gibt es natürlich Grenzen oder Bereiche innerhalb des großen Lebensbereiches. Über dem ganzen Leben steht Gott als Autorität. Nun gibt es gewisse Bereiche. Paulus spricht davon. Da gibt es das Landesbereich, den Landesbereich. Da soll man die Regierung als Obrigkeit fürchten. Das heißt, diese respektieren. Er spricht nicht von fürchten, aber respektieren. In der Ehe ist das für die Frau der Mann. Die Frau fürchte den Mann. Das heißt, hier ist ihre letzte Autorität in diesem Bereich. Die Kinder fürchten die Eltern und so weiter. Das hat seinen Bereich. Die Frage ist, wen respektiere ich als letzte Autorität in dem entsprechenden Bereich? Nun geht es bei der Rettung meiner Seele um wirklich das Letzte. Nun sagt Paulus, habt eine entsprechende Haltung. Bedenkt, worum es hier geht. Es geht um eine ganze Ewigkeit. Natürlich weiß ich auch um meine Möglichkeit zu versagen. Paulus will, dass wir von ganzem Herzen dabei sind. Und ich darf nicht schließen, bevor ich Vers 13 erwähnt habe. Denn das gehört zu Vers 12. Er macht den Geschwistern in Philippi gleich Mut. Wie werden die Leser hier ermutigt in dieser Aufforderung? Die Aufforderung haben wir am Ende von Vers 12. Die ist die Fortsetzung von den bisherigen zwei. Wie ermutigt er sie jetzt? Denn es ist Gott, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als das Wirken zugunsten des Wohlgefallens. Ich weiß, das ist umständlich übersetzt, aber so ist es wörtlich. Gott ist es, der in mir wirkt. Deshalb soll ich wirken. Nicht tut er es ohne mich. Ich soll einwilligen. Gott betrachtet mich nicht wie eine Maschine. Aber weil er bereit ist, mir zu helfen, nicht nur mir zu helfen, sondern meinen Willen zu ändern, deshalb soll ich Mut fassen. Ich soll mein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus richten, auf Gott den Vater. Immer wieder höre ich Menschen, die theologisch irgendwie auch denken, vielleicht sind sie auch Theologen, wenn ich vom Vertrauen oder vom Glauben spreche, dann tun die, als ob das eine Leistung wäre. Ich kann nicht verstehen, dass sie ihre Bibel kennen. Denn gerade das ist es, was die Bibel sagt, ist ein Verzicht auf Leistung. Glaube ist keine Leistung. Zu sagen, dass ich auf Gott vertraue, um gerettet zu werden, ist nicht eine Leistung. Das ist Verzicht auf Leistung und eine Bereitschaft, Gott in meinem Leben wirken zu lassen. Und das macht mir große Freude, zu wissen, dass Gott sogar in meinem Willen wirkt. Er ist bereit, meinen Willen zu verändern. Und das soll ich dann auch zulassen. Er kann das Wollen und das Wirken bewirken. Wohin? Zugunsten des Wohlgefallens. Was heißt das? In einigen Übersetzungen heißt, wird wohl Gott hier eingefügt oder sein und entsprechendes. Das steht eigentlich nicht im Text. Aber es ist nicht unrichtig. Man könnte es in Klammern hinzufügen als eine Textergänzung oder wie die Elberfelder hat, in Schrägschrift, ja, das wäre möglich. Oder in einer Klammer, das ginge auch. Denn es ist Gottes Wohlgefallen zugunsten dessen Gott wirkt. Wer soll Gefallen haben an dem, was ich tue? Was tut Gott, wenn er meinen Willen beeinflusst? Was tut Gott, wenn er in mir mein Wirken bewirkt? Wohin geht es? Es geht darum, dass er Wohlgefallen hat an mir. Hier ist noch ein Text, der zeigt, dass der Sinn des Lebens es ist, Gott Freude zu machen. Wenn Sie wissen wollen, wozu Sie da sind, wozu Sie mal geboren wurden, dann wissen Sie es jetzt, Gott Freude zu machen. Ihm Wohlgefallen zu bereiten. Und das ist das sein eigenes Ziel in meinem Leben. Gott ist der Winzer im Weingarten, wo Jesus der Weinstock ist. Die Frucht ist das, was dem Winzer Freude macht. Religion ist nicht dazu da, dass man Spaß daran hat. Religion ist nicht dazu da, dass ich gute Gefühle habe. Religion ist dazu da, dass Gott gute Gefühle hat. Man wählt nicht eine Gemeinde, damit man seine eigenen Bedürfnisse zufriedengestellt bekommt. Man wählt eine Gemeinde, damit Gott zufrieden ist. Man kommt in die Versammlung der Gläubigen nicht, damit man etwas davon hat, letztlich, sondern damit Gott etwas davon hat. Man singt nicht Lieder, die mir selbst Spaß machen, sondern Lieder, an denen Gott Freude hat. Darüber sollte man einmal einige Zeit nachdenken. Wir sind nicht da, damit wir gute Gefühle haben. Religion ist nicht für uns da, sondern für Gott. Aber heute ist es gängig zu denken, Christus ist da, um mir zu dienen. Ich bete, damit es mir gut geht, damit ich es besser habe, damit es mir wohl geht. Und wenn ich traurig bin, dann ist Gott dazu da, mich froh zu machen, nicht wahr? Aber Traurigkeit kann wirklich zum normalen Christentum gehören. Traurigkeit ist nicht das, Freude ist nicht das Ziel des Lebens. Die Freude Gottes ist das Ziel des Lebens, nicht meine Freude. Und es kann gehören zum wirklich normalen, zum Gott wohlgefälligen, dass ich einmal fürchte und zittere und dass ich traurig bin und Buße tue. Ich möchte denen Mut machen, die mal ab und zu vielleicht auch depressiv zu sein. Ich kenne das. Und ich habe immer wieder gefragt, in welchem Geistes- oder in welcher Verfassung befindet man sich, wenn man geistlich gesund ist? Wie fühlt man sich dann oder wie ist das dann in der Seele? Woran kann ich erkennen, dass ich jetzt in Ordnung bin? Bis ich habe lernen müssen, davon kann ich vergessen. Es ist nicht ein Fragen nach, ein Schauen nach einer gewissen Verfassung, einer Geistesverfassung. Ob ich jetzt Freude habe am Bibellesen oder so weiter. Es gibt viele Christen, die sagen, ja, die Bibel sagt mir nichts mehr, die stille Zeit sagt mir nichts mehr. Können Sie nicht mehr lesen? Können Sie nicht mehr lesen? Sobald Sie die Bibel aufschlagen, sagt sie doch etwas. Ja, aber das sagt mir nichts. Verstehen Sie? Sie sind Barth in Ihrer Theologie. Barth sagt, die Bibel ist nicht in sich Gottes Wort, sie wird zu Gottes Wort, wenn er etwas geschehen lässt in der Begegnung mit dem Wort. Und so denken eine ganze Menge von Pietisten. Evangelikalen. Kennen Sie das? Die Bibel sagt mir nichts mehr. Herr, bitte rede durch zu uns durch dein Wort. Ja, wie soll er sonst reden? Sagen Sie das mal zu Ihrer Frau. Ja? Gottes Wort ist sein Reden. Und egal, wie ich mich fühle, ich habe mich zu klammern an diese Verheißung. Und egal, ob ich down bin, ob ich zerknirscht bin, ob ich verzweifelt bin, schier verzweifelt. Paulus kennt Verzweiflung. Nicht an Gott, aber an sich selbst, an seinem Leben. Egal, wie das da ist, man hält fest am Herrn. Es ist sein Wohlgefallen, auf das es ankommt. Es ist Jesus, es ist Gott, der verherrlicht werden soll. Das wollen wir heute Abend mitnehmen. Wir wollen das Haupt neigen zum Gebet. O Herr, du hast viel Geduld mit uns und wir danken dir dafür. Herr, lass nicht ab, unser Wollen und unser Wirken zu bestimmen. Wir danken dir, Herr, dass du uns orientierst an deinem Sohn und an deinem Wohlgefallen. Hilf uns, Herr, dorthin zu gravitieren, dorthin uns auszurichten. Bewahre uns, Herr, davor, dass wir eigene Wege gehen. Hol uns immer wieder zurück. Wir danken dir, Herr, dass du auch da der gute Hirte bist. Amen.